Wer im August 2020 an der Isar in der Münchner Innenstadt unterwegs war, konnte an der Brücke am Deutschen Museum sehen, dass die dort platzierte, überlebensgroße Bismarck-Statue des Kolonialbildhauers Fritz Behn mit roter Farbe besprüht worden war. Außerdem war auf dem Boden vor der Statue folgender Schriftzug zu lesen: Ihr verehrt rassistische Mörder. Der Münchner Bismarck wurde nicht gestürzt. Im Gegensatz zu vielen anderen steinernen Repräsentanten von Kolonialismus und Sklaverei, die in zahlreichen Städten weltweit im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung vom Sockel gestoßen wurden. Die Kritik an seiner Rolle im deutschen Kolonialismus war aber, wenn auch nur kurzfristig, da die Farbe schnell wieder entfernt wurde, unübersehbar im Stadtbild markiert.
Die koloniale Vergangenheit ist nicht einfach passé, sondern prägt unser Alltagsleben, unser Denken und unseren Blick auf die Welt bis heute. Die Gruppe MUG München Postkolonial setzt sich mit den Spuren des Kolonialismus in der Stadt München auseinander. Dabei geht es uns um das Sichtbarmachen von kolonialen Verhältnissen. Diese umfassen Akteure, Strukturen und soziohistorische Phänomene wie Sklaverei, ökonomische Ausbeutung, Genozid und territoriale Aneignung. Uns sind dabei immer die Verschränkungen von Geschichte und Gegenwart, die Wechselbeziehungen von aktuellen postkolonialen und historischen Kolonialverhältnissen wichtig. Und es geht uns darum, wie die kolonialen Verhältnisse Eingang in kulturelle und Wissenstraditionen gefunden haben. Es geht um die vielen Facetten von Rassismus, strukturell, institutionell und im Alltag. Nur ein Beispiel sind die rassistischen Einschreibungen, die uns tagtäglich begegnen, in Darstellungen, in Bildern und Begriffen. Uns interessieren die Verortungen dieses postkolonialen Wissens, dieser Geschichte und ihrer Erinnerung oder auch Nichterinnerung im städtischen Raum. In der nächsten Viertelstunde werden wir einen Einblick in unsere Arbeit geben und anhand von einigen Münchner Orten und Debatten koloniale Spuren in der gegenwärtigen Stadt vorstellen.
Bereits anhand des eingangs genannten Beispiels der Kommentierung des Bismarck-Denkmals haben wir über Protest gegen koloniale Kontinuitäten gesprochen. Ein weiterer Ort, an dem sich ein solcher Widerspruch vielfach geäußert hat, ist die Außenmauer des Südfriedhofs. Dort hängt eine Tafel, die unter anderem deutschen Soldaten gedenkt, die in Kolonialkriegen gestorben sind. In den Jahren 1997 bis 2007 wurde sie mehrfach übersprüht, zum Beispiel mit den Worten Mörder und No Racism, No War. Die Platte wurde immer wieder gereinigt und neu aufgehängt. Heute hängt sie den Großteil des Jahres verborgen hinter Baumkronen an einer vielbefahrenen Straßenkreuzung. Die Inschrift ist durch die wiederholten Reinigungsvorgänge kaum noch lesbar und den meisten Passantinnen fällt die Tafel vermutlich nicht ins Auge. Was interessiert uns an dieser Tafel? Die Tafel ist nicht nur Beispiel für Protest gegen die Verklärung der kolonialen Vergangenheit, sondern auch für deren hartnäckige Präsenz in der Stadtgesellschaft. Hier werden deutsche Kolonialsoldaten, also Akteure kolonialer Gewalt, erinnert und geehrt, während diejenigen ignoriert werden, die Widerstand gegen Kolonisierung geleistet haben, mit ihr und ihren Folgen leben mussten oder ihr zum Opfer gefallen sind. Die Stimmen und Geschichten der Kolonisierten fehlen an diesem Ort und auch an anderen Orten in der Stadt, wo Kolonialgeschichte, wenn überhaupt, häufig eher aus der Perspektive der KolonisatorInnen bzw. deren Nachfahren thematisiert wird.
Wir bleiben am alten Südfriedhof im Zentrum Münchens, um das ein wenig zu verbildlichen. Von der Tafel an der Außenmauer gehen wir nun auf den Friedhof und finden dort die Gräber von Karl Friedrich Philipp von Martius und Johann Baptist Spix. Diese beiden Wissenschaftler führten in den Jahren von 1817 bis 1820 im Auftrag des bayerischen Königs Maximilian I. Joseph eine Brasilien-Expedition durch. Von dieser brachten sie eine große Sammlung von Pflanzen und Tieren mit nach München, unter anderem an die Bayerische Akademie der Wissenschaften. Spix und Martius waren beide aktive Mitglieder der Akademie.
Während der sogenannten Entdeckungsreisen von europäischen Forschern galt es als selbstverständliches Recht einer imaginierten europäischen Überlegenheit, sich den materiellen und kulturellen Reichtum, der den Forschern auf den Reisen begegnete, anzueignen. Nicht selten waren die Wissenschaftler Teil eines kolonialen Projektes, oder gar Wegbereiter der kolonialen Eroberung und Herrschaftssicherung. Wo immer sie landeten, kartierten sie, kategorisierten sie, ordneten und definierten sie und produzierten auf diese Weise ein Wissen über die Welt, welches als Grundlage der Unterwerfung und Nutzbarmachung ganzer Landstriche und deren Bevölkerungen diente.
Die von Spix und Martius gesammelten Tiere und Pflanzen bilden bis heute eine wichtige Grundlage der zoologischen und botanischen Sammlungen in München. Im ehemaligen Völkerkundemuseum, heute Museum 5 Kontinente, befinden sich außerdem zahlreiche ethnografische Sammelstücke, wie Masken, Federschmuck und Waffen, die ebenfalls von Spix und Martius nach München gebracht wurden. Beide Forscher erhielten höchste Auszeichnungen. Bis heute befinden sich ihre Gräber eben hier auf dem alten südlichen Friedhof. Und beide Forscher werden mit einer Straße in München geehrt. An Martius erinnern außerdem eine Büste im Botanischen Garten und eine Gedenktafel an seinem ehemaligen Wohnhaus in der Barerstraße. Die Sammelwut der beiden Forscher beschränkte sich aber nicht allein auf Pflanzen und Tiere. Sie verschleppten während ihrer Reise auch mehrere indigene Kinder. Einige dieser Kinder verschenkte Martius, andere überlebten die Schiffsreise nicht. Nur zwei Kinder im Alter zwischen 12 und 14 Jahren kamen lebend in München an. Sie wurden nach ihren jeweiligen Sprachgruppen Juri und Miranja genannt. Ihre Geburtsnamen sind bis heute unbekannt. In München wurden sie dann auf die christlichen Namen Johannes und Isabella getauft. Sie wurden vermessen, gezeichnet und ihr Verhalten wurde akribisch dokumentiert. Kommunikation untereinander war den Kindern bei all dem nicht möglich, weil sie nicht die gleiche Sprache beherrschten. Beide Kinder starben wenige Monate nach ihrer Ankunft in München.
Der koloniale Kontext der Forschungsreise, die Verstrickungen von Wissensproduktion und Machtverhältnissen, die rassistischen Beschreibungen in ihren Aufzeichnungen sowie die Geschichte von Juri und Miranja finden in den Erzählungen zu Martius und Spix kaum Erwähnung. So auch auf der Website, in einem Podcast und in Veröffentlichungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, die sich ungebrochen positiv auf die beiden ehemaligen Akademiemitglieder beziehen. In einem Artikel in Akademie Aktuell von Anfang 2019 wird Martius als eine der größten Leuchten der Münchner Akademie der Wissenschaften beschrieben. Der Autor Markus Zwesche findet nur bewundernde Worte für ihre Brasilien-Expedition. Der Verschleppung der Kinder widmet er lediglich drei kurze und banalisierende Sätze. Die Gräber von Martius und Spix kann man heute noch besuchen, das Grab von Juri und Miranja nicht.
Das Grab der Kinder befand sich ebenfalls auf dem alten südlichen Friedhof, wurde jedoch aufgelassen. Heute befindet sich an der Stelle, an der Juri und Miranja beerdigt wurden, das Grab des ehemaligen Kultusministers Ludwig von Müller. Es gibt heute am alten Südfriedhof nichts, was an Juri und Miranja erinnern würde. Nur Leerstellen, die wir versuchen, durch unsere Bildungsarbeit, unseren Aktivismus und unsere Veröffentlichungen mit Leben zu füllen. Die Geschichte der beiden aus Brasilien verschleppten Kinder stellt Fragen in den Mittelpunkt, die uns enorm wichtig erscheinen. Wer wird erinnert und geehrt? Wer wird nicht erinnert? Wessen Geschichten werden erzählt und somit? Das scheint uns hier ein zentraler Punkt zu sein. Welche Perspektiven auf Geschichte sind in der Stadtgesellschaft präsent? Der alte Südfriedhof ist ein Ort, an dem sich solche Spuren und Erzählungen überschneiden und verdichten. Die Grabtafel von Juri und Miranja, auf der idealisiert zwei fast unbekleidete Kinder dargestellt sind, denen vom kalten Nordwind die Lebensgeister ausgeblasen werden, hängt heute im Münchner Stadtmuseum. Sie dient dort aber nicht der Thematisierung der Geschichte der zwei nach München verschleppten Kinder. Vielmehr hängt sie dort in der Abteilung Erzgießerei und dient als Exempel für eine frühe Arbeit des bedeutenden Erzgießers Johann Baptist Stiegelmeier. Auf das Stadtmuseum, bei dem wir auf unserer Stadterkundung nun angekommen sind, werden wir gleich noch einmal zurückkommen.
Museen als Akteure der Aneignung und des Ausstellens von Objekten. Museen als Orte von Wissensproduktion und Geschichtsvermittlung stehen mit ihren zutiefst kolonial geprägten Geschichten und Gegenwarten schon lange massiv in der Kritik. Vor allem in den letzten beiden Jahren ist diese auch in einer breiteren Öffentlichkeit angekommen. Maßgeblich dafür waren die Debatten um das Berliner Humboldt-Forum und der Bericht über die Restitution afrikanischer Kulturgüter, den der senegalesische Ökonom Felwine Sarr und die französische Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy im Auftritt der französischen Regierung erstellt haben. Die beiden WissenschaftlerInnen lenken den Blick auf den kolonialen Kontext der Aneignung der Besitzstände zahlreicher Museen und fordern die permanente Restitution von unrechtmäßig erworbenen Kulturgütern. Exemplarisch haben wir in München immer wieder die Geschichte des Tanger im bereits erwähnten Museum Fünf Kontinente thematisiert. Dieser kunstvoll gestaltete, hölzerne Schiffsschnabel kam wie ein großer Teil der Sammlung des Museums im Kontext kolonialer Eroberungen nach München. Max Buchner, der spätere Direktor des Museums selbst, hatte das Tanger 1884 während eines brutalen kolonialen Raubzugs deutscher Truppen in Kamerun gestohlen. Bis heute hängt das Tanger im Museum, ohne eine umfassende kritische Kommentierung, aber nicht ungestört. Prinz Kumandumbe III., Historiker und der Enkel des damals beraubten Königs Lokpriso, fordert seit Jahren die Rückgabe des Schiffsschnabels. Bisher allerdings vergeblich. In einem Interview mit uns im Jahr 2009 formulierte er:
Seit dem 19. Jahrhundert raubte uns Europa systematisch und oft mit Waffengewalt unsere Seele und bezwang sie dann in Völkerschaugefängnissen, die man beschönigend in Museen umgetauft hat. Wir brauchen das Tanger in Bonaberie, für unsere Rituale, für unsere Wasserfeste, für die Versöhnung mit uns selbst und für die Versöhnung mit den Deutschen, die ein schweres Unrecht begangen haben. Wir verlangen, dass das Tanger jetzt von München nach Bonaberie zurückgebracht wird. Es soll eine würdige Stätte in Bonaberie für das Tanger errichtet werden. Wir verlangen auch von der Bundesrepublik Deutschland als Nachfolgestaat des Deutschen Reiches eine angemessene Entschädigung der Familie Lokprisos. Das ist eine minimale Forderung.
Ein Beispiel dafür, dass Museen sich inzwischen teilweise auch diesen Herausforderungen stellen und kritisch die eigene historische Rolle in den Blick nehmen, ist das Ausstellungsprojekt Die Colonize München gewesen. Dieses fand von Oktober 2013 bis Februar 2014 im Münchner Stadtmuseum statt. Das Projekt, an dem wir von MUG München Postkolonial gemeinsam mit vielen anderen dekolonisierenden und antirassistischen Initiativen beteiligt waren, stellte Münchens koloniale Vergangenheit und postkoloniale Gegenwart in den Fokus und lud die Stadtgesellschaft zur Debatte ein. In verschiedenen Ausstellungsteilen wurde die Präsenz kolonialer Geschichte und postkolonialer Erinnerungskultur im Stadtraum und im Museum in den Blick genommen. Ein zentraler Teil des Projektes war das aufwendige Veranstaltungs- und Vermittlungsprogramm, das sich unter anderem Fragen von Repräsentation, Wissensproduktion und Rassismus, von neokolonialen Abhängigkeiten und den Kontinuitäten kolonialer Gewalt widmete. Für uns als Gruppe MUG war das Projekt Decolonize extrem wichtig. Im Rahmen dessen vernetzten wir uns mehr als je zuvor mit Gruppen wie der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und dem Arbeitskreis Panafrikanismus, die seit vielen Jahren die Interessen schwarzer Menschen vertreten und gegen Rassismus und koloniale Kontinuitäten eintreten.
Wir von der Gruppe München Postkolonial sind alle weiß positioniert und agieren aus einer mehrfach privilegierten Position. Mit der Arbeit von MUG München Postkolonial haben wir uns aber immer auch als Teil solidarischer Bündnisse verstanden. Wir sind der Ansicht, dass die Auseinandersetzung mit kolonialer Gewalt und deren Folgen, mit Erinnerungskulturen und deren Leerstellen, sowie mit Rassismus und kolonialen Denkmustern im Hier und Jetzt Teil einer notwendigen Gesellschaftskritik sind. Dabei sind wir gefordert, unsere eigenen Rassismen und Verstrickungen in rassistische Strukturen zu reflektieren. Die Bündnispolitik war und ist zentral für uns. Uns interessiert der Austausch, die gemeinsame Auseinandersetzung und die Perspektivwechsel. Auch wenn die Möglichkeiten real greifbarer Veränderungen immer sehr begrenzt erschienen, so gelang unseren BündnispartnerInnen und uns doch immer wieder ein gewisses Umschreiben von Erzählungen, ein Verschieben von Diskurspositionen und gemeinsame Interventionen. Zum Beispiel, wenn im sogenannten Kolonialviertel in München-Trudering Straßen symbolisch umbenannt wurden oder an der dortigen Waterbergstraße Gedenkveranstaltungen mit VertreterInnen der Ovaherero und Nama aus Namibia stattfanden.
In zahlreichen deutschen Städten sind bis heute Straßen nach Orten und Akteuren der kolonialen Geschichte benannt. Die Städte tun sich schwer damit, die Negierung der Gewalt, die strukturelle Ungleichheit und den Rassismus anzuerkennen, für die diese Benennungen stehen. Die bereits genannte Waterbergstraße ist ein drastisches Beispiel dafür. Am Waterberg, im heutigen Namibia, in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika, wurden Oberherero bei dem deutschen Vernichtungsfeldzug im Jahre 1904 eingekesselt und in die wasserlose Wüste Omaheke in den Tod getrieben. Als in München 1933 eine Straße nach diesem Ort benannt wurde, war dies Ausdruck klarer kolonialrevisionistischer Positionen und nahm positiv Bezug auf den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts.
Wir sind auf unserem Stadtrundgang nun in München-Trudering angekommen, wo wir ihn auch enden lassen. Am 12. Dezember 2019 waren die Ovaherero-Aktivistin Esther Muinyangwe und die Nama-Aktivistin Sima Leipert aus Namibia zu Besuch in München. Gemeinsam mit ihnen demonstrierten wir an der Straßenecke Hererostraße-Waterbergstraße in München-Trudering für die Umbenennung der Kolonialstraßen. Sima Leipert ist die Urgroßnichte von Cornelius Fredericks. Fredericks war einer der führenden indigenen Protagonisten im Widerstand gegen die Deutschen in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika. Er wurde nach seiner Kapitulation im Konzentrationslager Haifischinsel in Lüderitz inhaftiert, wo er am 16. Februar 1907 starb. Er wurde enthauptet und sein Schädel zu wissenschaftlichen Zwecken, so jedenfalls wurde damals in der kolonialrassistischen Logik jener Zeit argumentiert, nach Deutschland geschickt. Bei der erwähnten Aktion in Trudering trug Sima Leipert ein Straßenschild mit einem konkreten Umbenennungsvorschlag für die Kolonialstraßen im Viertel. Eine Straße sollte dort nach ihrem Urgroßonkel benannt werden. In einer bewegenden Rede wies sie darauf hin, dass der Schädel von Fredericks sich noch in Deutschland befinde. Sie wisse aber nicht, wo. Bis er beerdigt sei, können weder die Seelen der Opfer noch die der Täter zur Ruhe kommen, sagte sie.